Ein Mann liegt im Krankenbett. Sein Puls rast und der Atem geht flach. Schweiß läuft ihm über die Stirn. Noch vor wenigen Tagen stand er als gesunder, junger Mediziner mitten in seiner Ausbildung. Jetzt aber kämpft er mit Schüttelfrost und Fieber gegen eine Krankheit, die er sich selbst zugefügt hat. Und er ist überzeugt, richtig gehandelt zu haben, obwohl sein Leben auf dem Spiel steht. Er will etwas beweisen, was ihm plausibel erscheint, aber andere nicht glauben. Und so setzt er seinen Körper einer tödlichen Waffe aus. Es ist kein Medikament, sondern ein Erreger. Und das tut er, obwohl er weiß, dass er sterben wird, sollte er recht haben. Willkommen zu Geschichten der Medizin, dem Podcast über medizinische Schicksale, historische Wendepunkte und spektakuläre Fälle. Ich bin Kerstin, Ärztin und Erzählerin. Lasst uns gemeinsam auf eine Reise gehen, durch Seuchen, Entdeckungen und dramatische Diagnosen. Mal weltbewegend, mal ganz persönlich. Immer medizinisch, immer spannend. Selbstversuche in der Medizin. Was ihr gerade gehört habt, ist keine Szene aus einem Roman oder einer Dystopie. Es ist tatsächlich geschehen. Immer wieder haben Ärzte und Forscher ihren eigenen Körper zum Experimentierfeld gemacht. Und zwar immer dann, wenn sie sich in einer Sackgasse wähnten. Wenn sie keinen anderen Weg sahen, um eine Annahme in einen Beweis zu verwandeln. Und dafür brauchte es jede Menge Mut, aber sicher auch manchmal die Art von Mut, die aus Verzweiflung entsteht. Sie haben Bakterien getrunken, sich Viren spritzen lassen oder an sich selbst Herzkatheter oder Narkosen erprobt. Einige von ihnen sind dabei gestorben. Andere haben für ihre Entdeckungen später den Nobelpreis erhalten. Aber eines geschah oft. Diese Selbstversuche polarisierten, denn es gibt einen schmalen Grat zwischen Genialität und Mut auf der einen Seite und Leichtsinn und Geltungsdrang auf der anderen. In dieser Folge nehme ich euch mit zu besonders waghalsigen Selbstversuchen der Medizingeschichte. Zu Menschen, die für ihren Erkenntnisdrang ihre eigene Gesundheit aufs Spiel gesetzt haben. Wir befinden uns in Berlin im Jahr 1929. Im Operationssaal der chirurgischen Klinik am Krankenhaus Eberswalde herrscht angespannte Stille. Ein gerade einmal 25 Jahre junger Assistenzarzt bereitet sich darauf vor, etwas zu tun, das ihm niemand erlaubt hat. Sein Name ist Werner Forsmann. Noch ahnt er nicht, dass er Jahrzehnte später den Nobelpreis für Medizin erhalten wird, für genau diesen Moment, indem er alle Regeln missachtet. Das Herz ist zu dieser Zeit natürlich kein Buch mit 7 Siegeln mehr, aber die Diagnostik steht noch in den Kinderschuhen. Ärzte müssen sich bei der Befunderhebung auf ihren guten Gehörsinn beim Abhorchen und auf Röntgenbilder des Brustkorbs beschränken. Doch Forsmann hat eine Idee, die unglaublich klingt. Könnte man nicht mit einem dünnen Katheter direkt in das Herz hineingelangen, um Druckmessungen vorzunehmen oder Medikamente zu verabreichen? Seine Vorgesetzten lehnen das ab. Sie halten so ein Manöver für zu gefährlich. Doch Forsmann ist von seiner Idee überzeugt. Er glaubt, dass man die Technik in der Diagnostik, aber auch in der Behandlung von Schockzuständen oder bei Herznotfällen anwenden könne. Also beschließt er, den Versuch an sich selbst durchzuführen. Er bereitet alles vor, heimlich. Natürlich gibt es zu dieser Zeit keine standardisierten Herzkatheter, also sucht er sich sein Werkzeug selbst zusammen. Als Katheter soll ein dünner, flexibler Gummischlauch dienen, und zwar so einer, wie er sonst zur Blasenkatheterisierung verwendet wird. Mit Novocain betäubt er seine linke Ellenbeuge, setzt die Nadel an und punktiert vorsichtig die Vene. Ein kurzer Schmerz, dann schiebt er den Katheter ein. Zentimeter um Zentimeter tastet er sich vor. 30 Zentimeter, 40. Er spürt die Reibung in der Vene und fühlt, wie der Schlauch immer weiter in seinen Körper eindringt. Jeder Augenblick könnte gefährlich sein, denn wenn der Katheter falsch abböge oder eine Vene verletzte, dann könnte es zu Blutungen kommen. In letzter Konsequenz wäre auch ein Herzstillstand möglich. Aber er lässt sich nicht beirren. Und so gleitet der Katheter immer weiter Richtung Brustkorb. Bei knapp 60 Zentimetern ist er überzeugt, dass er das Ziel erreicht hat. Den rechten Vorhof. Doch Glauben ist nicht Wissen und schon gar nicht ein Beweis. Also fixiert er das herausragende Ende des Katheters an seinem Arm, steht auf und marschiert los. Mit dem Schlauch im Körper läuft er durch die Flure des Krankenhauses hinunter in die Röntgenabteilung. Das Bild, das sich dort bietet, ist bizarr. Ein junger Arzt, entschlossen, aber höchstwahrscheinlich schon ein bisschen blass um die Nase, mit einem langen Gummischlauch, der aus seiner Armbeuge ragt. Man kann sich in etwa vorstellen, wie das Personal der Röntgenabteilung dreingeschaut haben muss, als Forstmann knapp erklärt, dass eine Aufnahme gemacht werden soll. Die Röntgenröhre summt, das Bild wird belichtet. Minuten später liegt die entwickelte Aufnahme vor Forstmann. Und dort ist er, der dünne Katheter, deutlich sichtbar. Seine Spitze liegt perfekt im rechten Vorhof des Herzens. Dieser Moment ist eine Sensation, aber eine mit einem bitteren Beigeschmack. Seine Vorgesetzten reagieren mindestens mit Skepsis, manche mit Empörung. Sie unterstellen ihm Verantwortungslosigkeit und Leichtsinn. Und das kann man ja auch durchaus so sehen. Forstmann verliert nach Konflikten sogar seine Stelle. Er orientiert sich später beruflich um und arbeitet eine Zeit lang als Hausarzt. Trotzdem veröffentlicht er noch im selben Jahr einen Artikel in der Klinischen Wochenschrift unter dem nüchternen Titel »Die Sondierung des rechten Herzens«. Er beschreibt darin sachlich die Technik, ohne jede Dramatik, als wäre es ein Routineeingriff gewesen. Doch, und das kennen wir ja schon, die Resonanz bleibt gering. Kaum jemand erkennt, dass hier die Grundlage für eine völlig neue Ära der Kardiologie gelegt wurde. Denn sein Selbstversuch hat einen der Bausteine zur späteren Herzkatheteruntersuchung, der Koronarangiographie, also der Darstellung der Herzkranzgefäße mit Kontrastmittel und allen minimalinvasiven therapeutischen Möglichkeiten gelegt. Ein Stent, also ein kleines Metallgitter, das verkalkte Herzkranzgefäße durchlässig macht und hält, wäre ohne einen Herzkatheter nicht möglich. Und so muss Forstmann lange warten, bis er zu späten Ehren kommt. In den 1940er und 1950er Jahren entwickeln die Forscher André Cournon und Dickinson Richards die Technik weiter. Sie machen systematische Messungen und untersuchen Herz- und Lungenerkrankungen. 1956 folgt dann die späte Genugtuung. Das Nobelpreiskomitee verleiht den Preis für Physiologie oder Medizin, so hieß das damals, an alle drei: Cournon, Richards und Forstmann. Der junge Assistenzarzt von einst, dessen Karriere in Deutschland nach dem Selbstversuch fast zerstört worden ist, steht nun im Rampenlicht. Forstmanns Geschichte zeugt von der hohen Risikobereitschaft mancher Ärzte oder Wissenschaftler. So setzte er nicht nur sein Leben aufs Spiel, sondern auch seine berufliche Existenz. Doch heute wäre die moderne Kardiologie ohne Herzkatheter undenkbar. Andererseits sollte man natürlich nicht unterschlagen, dass auch eine andere Entwicklung hin zur Herzkatheteruntersuchung denkbar gewesen wäre. Werbung. Falls euch Geschichten der Medizin gefällt, schaut gerne auch auf Amazon oder Audible vorbei. Dort findet ihr mein Buch und Hörbuch mit dem Titel »Das ist nicht mein Kind«. Eine Geschichte über ein verschwundenes Baby, über Angst, Zweifel und darüber, was passiert, wenn man niemandem mehr trauen kann. Eine Bewertung oder Rezension hilft mir sehr, weitererzählen zu können. Den Link findet ihr in den Shownotes. Und jetzt reisen wir in das Jahr 1984 und zum nächsten heroischen Arzt mit Entdeckergeist. Ein Mann hat Magenschmerzen. Er ist hager und wirkt fahl im Gesicht. Seine Haut ist fast grau. Ein guter Arzt stellt in so einem Fall eine Blickdiagnose. So nennt man das, wenn ein Blick ausreicht, um die richtige Diagnose zu stellen. Unser Patient macht es uns leicht. Neben den ganzen äußeren Anzeichen krümmt er sich vornüber und hält sich den Oberbauch. Stellen wir also zusammen die Blickdiagnose. Der Mann könnte eine Magenschleimhautentzündung oder sogar ein Magengeschwür haben. Und das wäre kein Spaß. Wer ein Magengeschwür hat, erlebt Schmerzen, die kaum nachlassen. Denn was im Körper passiert, ist echt gemein. Die schützende Schleimhaut im Magen ist durchbrochen. Es bildet sich ein kleiner Krater. Und die Magensäure, die eigentlich nur die Nahrung zersetzen soll, greift nun ungehindert die tieferen Schleimhautschichten an. Das brennt und das frisst sich regelrecht hinein. Und es tut höllisch weh. Jahrzehntelang gab es dafür eine scheinbar logische Erklärung. Wer ein Magengeschwür hat, ist ein nervöser Mensch. Stress, Sorgen und ein hektisches Leben galten als Ursache. Stress und Säure, so fasste man es zusammen und so lernten es Generationen von Medizinstudentinnen und Studenten. Genauer gesagt hieß die Ursachenkette zuerst Stress, dann zu viel Säureproduktion, daraufhin Gastritis, also Magenschleimhautentzündung und schließlich ein Magengeschwür. Im schlimmsten Fall Jahre später sogar Magenkrebs. Ärzte verschrieben reflexartig säurehemmende Medikamente, empfahlen Ruhe, Diäten und manchmal sogar die sogenannte Rollkur. Patienten tranken Milch oder Wasser mit Natron und rollten sich dann von einer Seite über den Bauch auf die andere, damit die Flüssigkeit die gesamte Magenschleimhaut benetzte. Das brachte kurzfristige Linderung, aber keine Heilung. Und in besonders schweren Fällen wurde operiert. So wurden meinem Großvater in den 50er Jahren wegen genau dieser Erkrankung noch 2/3 seines Magens entfernt. Eine Operation, die ihm zeitlebens zu schaffen machte. Dass man mit allen Therapieansätzen an der Ursache vorbeitherapierte, war niemandem klar. Bis in den 1970er und 80er Jahren der australische Arzt Barry James Marshall diese Ursachenkette in Frage stellt. Marshall arbeitet als Assistenzarzt im renommierten Royal Perth Hospital im Westen Australiens, als er einem Pathologen begegnet, der ebenfalls zweifelt. Robin Warren. Warren hat in Magenbiopsien von Patienten auffällige schraubenförmige Bakterien entdeckt. Anfangs hält man das für Zufälle oder Verunreinigungen. Selbst als zugestanden wird, dass die Bakterien tatsächlich aus dem Magen mancher Patienten stammen, nimmt man an, dass sie vollkommen harmlos seien. Doch Warren ist überzeugt, dass die Mikroben etwas mit Magenerkrankungen zu tun haben könnten, denn sie tauchen immer dort auf, wo Patienten an Gastritis, also Magenschleimhautentzündung, leiden. Marshall ist fasziniert. Und so beginnen beide eine Zusammenarbeit, die in die Geschichte eingehen soll. Mit viel Mühe kultivieren sie die Bakterien. Und zwar mit Hilfe von Freund Zufall. Es klappt nämlich nur, weil während der Osterfeiertage im Labor niemand die Kulturschalen weggeworfen hat, so dass die Bakterien länger wachsen konnten als geplant. So gelingt schließlich der Nachweis. Es handelt sich um ein neues Bakterium, später Helicobacter pylori genannt. Doch nun beginnt der schwierige Teil. Und wir ahnen es schon. Die medizinische Fachwelt reibt sich die Augen. Bakterien im Magen? Das widerspricht allem, was man zu wissen glaubt. Marshall und Warren stoßen bei Kongressen auf Kopfschütteln und Ironie. Die alte Erklärung, Stress und Säure scheint zu tief verwurzelt. Aber Marshall ist kein Mann, der schnell aufgibt. Er ist von seiner Hypothese überzeugt. Es kann nicht anders sein. Helicobacter pylori ist der entscheidende Faktor bei Gastritis. Aber wie beweist man das? Und erschwerend kommt hinzu, dass Tiermodelle seine Hypothese kaum stützen, weil sich die Infektion nicht so einfach auf Tiere übertragen lässt. In dieser Sackgasse beschließt Marshall 1984, seine Hypothese mit einem Selbstversuch zu beweisen. Er bereitet im Labor eine Kultur des Bakteriums vor und erstellt eine Suspension daraus. Ein mehr oder weniger leckerer Bakteriencocktail aus Helicobacter pylori. Dann setzt er sich an einem Morgen hin und trinkt ihn. Ein ganzes Becherglas voll. Lecker! Aber Marshall ist schwer entschlossen, obwohl er natürlich weiß, dass es gefährlich sein könnte. Und zwar genau dann, wenn er recht haben sollte. Vielleicht entwickelt er ein Magengeschwür. Vielleicht auch mehr. Aber er ist überzeugt, dass er auf diese Weise zeigen kann, dass Helicobacter pylori eine Krankheit auslöst. Die ersten Tage nach der Einnahme fühlt er sich noch wohl. Doch bald setzen Symptome ein. Übelkeit, Magenschmerzen, Erbrechen und ein fauliger Mundgeruch, der sogar seiner Frau auffällt. Marshall selbst dokumentiert seinen Verlauf genau. Nach einigen Tagen bestätigt eine Magenspiegelung die Verdachtsdiagnose einer akuten Gastritis. Damit ist die Hypothese bestätigt. Das Bakterium hat in seinem Fall eine Magenschleimhautentzündung verursacht. Bis zum 14. Tag lässt die Infektion bereits von selbst wieder nach. Und dazu passt, dass die Bakterien dann auch nicht mehr nachweisbar sind. Für die medizinische Welt ist das natürlich kein Beweis, aber es ist ein Schritt in die richtige Richtung. Könnte es tatsächlich sein, dass das Bakterium nicht nur ein harmloser Mitbewohner des Magens ist, sondern eine Krankheit auslösen kann? In den Jahren danach sammeln Marshall und Warren systematisch Daten. Sie führen Studien durch und dokumentieren Heilungen von Geschwüren durch Antibiotikatherapien. Langsam, Schritt für Schritt, überzeugt die Evidenz. In den 1990er Jahren kippt schließlich die Lehrmeinung. Nicht Stress, sondern Helicobacter pylori ist die Hauptursache für die meisten Magenschleimhautentzündungen. Und die führen oft zu einem Magengeschwür. Und auch in diesem Fall kommt die Anerkennung spät, aber sie kommt. Jahrzehnte nach seinem Selbstversuch erhält er zusammen mit Robin Warren 2005 den Nobelpreis für Physiologie oder Medizin. Marshalls Bakteriencocktail erscheint uns heute fast unvorstellbar. Klinische Studien sind inzwischen streng reguliert und werden erst zugelassen, nachdem Ethikkommissionen die Risiken abgewogen haben. Kein Arzt dürfte je wieder eine solche Entscheidung allein treffen. Doch in der Medizingeschichte bleibt Marshalls Selbstversuch ein ikonischer Moment. Allein schon, weil er die Ursache einer Volkskrankheit klärte, Millionen Patienten die richtige Therapie brachte und letztlich das festgemauerte Bild dieser Krankheit auf den Kopf stellte. Aber nicht immer gingen die mutigen oder wahnsinnigen Selbstversuche in der Medizin gut aus. Wir gehen 100 Jahre zurück, nach Lima, in das Jahr 1885. Ein 28-jähriger Medizinstudent liegt fiebernd in einem schmalen Bett eines Krankenhauses, des Hospital dos de Mayo. Sein Körper zittert vor Schüttelfrost, die Haut wirkt fahl und gelblich und sein Urin ist dunkelrot verfärbt. Jeder Atemzug kostet Kraft. Daniel Alcides Carrion weiß, was mit ihm geschieht. Er ist Opfer einer Krankheit, die in Peru hunderte Eisenbahnarbeiter hinweggerafft hat. Das gefürchtete Oroya-Fieber. Und er weiß auch, wie gefährlich sie ist. Carrion ist der Sohn eines Arztes. 1857 geboren in einer hochgelegenen Bergbaustadt in den Anden, wächst er nach dem frühen Tod seines Vaters bei Verwandten auf. Mit 14 kommt er nach Lima, um zu studieren. 1878 beginnt er an der ältesten Universität Amerikas, der Universidad Mayor de San Marcos, Medizin zu studieren. Doch Krieg, Armut und Militärdienst sorgen für ständige Unterbrechungen, sodass der Abschluss immer wieder in die Ferne rückt. Als es dann endlich soweit ist, fehlt nur noch eine Dissertation, also ein Doktortitel. Carrions Interesse richtet sich auf eine rätselhafte Hautkrankheit, die er aus seiner Heimat kennt. Die Verruga peruana, auch peruanische Warzenkrankheit genannt. Die Menschen im Hochland leben seit Jahrhunderten mit dieser merkwürdigen, aber meist ungefährlichen Krankheit, die knotige, blutreiche Hautläsionen verursacht. Aber diese Art von Warzen haben mit den winzigen Hautwarzen, die viele von euch vielleicht kennen, nichts zu tun. Die krankhaften Veränderungen können erbsengroß bis walnussgroß werden, manchmal sogar mehrere Zentimeter im Durchmesser. Sie sitzen oft am Gesicht oder an den Armen, prall gefüllt mit Blutgefäßen, und leuchten hellrot bis dunkelrot, manchmal fast violett. Wenn man sie berührt, sind sie weich und schwammig, weil sie so stark durchblutet sind. Und sie können leicht aufplatzen und bluten. Für die Betroffenen sind sie nicht nur schmerzhaft, sondern auch entstellend. Die Haut wirkt übersät von roten, hervortretenden Knoten. Daneben aber gibt es ein anderes, tödliches Syndrom, das Oroya-Fieber. Es hat 1875 beim Bau der Eisenbahn von Lima ins Hochland hunderte Arbeiter getötet, mit Fieber, Blutarmut und Gelbsucht. Viele Ärzte vermuten, dass die beiden Erkrankungen zusammenhängen. Doch einen Beweis gibt es nicht. Niemand weiß, ob die Warzenkrankheit und das Oroya-Fieber zwei völlig verschiedene Krankheiten sind oder zwei Gesichter derselben Infektion darstellen. Carrion will genau das herausfinden. Doch seine Professoren lehnen ein Selbstexperiment strikt ab. Zu gefährlich. Der Student lässt sich jedoch nicht beirren. Am 27. August 1885 nimmt er die Sache selbst in die Hand. Auf der Station des Krankenhauses liegt ein 14-jähriger Junge, der gerade eine Warzenkrankheit überstanden hat. An seiner Stirn prangt noch eine aktive Hautwarze. Mit einer Lanzette kratzt Carrion Gewebe von der Warze ab. Er versucht, sich das Material selbst unter die Haut zu ritzen. Doch es gelingt ihm nicht richtig. Seine Freunde, allesamt Kommilitonen und junge Ärzte, helfen ihm. 4 Inokulationen setzen sie, 2 in jeden Arm. Sie reiben das infektiöse Material unter seine Haut. Carrion beginnt sofort, Aufzeichnungen über seinen Zustand zu führen. Es ist sein Tagebuch, das später weltbekannt wird. Zunächst passiert nichts. Am Tag nach der Injektion notiert Carrion nur ein leichtes Jucken an den betroffenen Stellen. Dann folgen ereignislose Tage ohne jegliche Beschwerden. In seinen Notizen schreibt er lakonisch: Bis heute keine Symptome, außer geringem Jucken am linken Arm. Wochen vergehen. Carrion bleibt scheinbar gesund. Er besucht sogar weiterhin die Vorlesungen. Vielleicht, denken einige seiner Freunde, war der Versuch erfolglos. Doch am 17. September, 3 Wochen nach der Inokulation, treten die ersten Symptome auf. Zunächst notiert er Schmerzen im linken Knöchel, die nach einem Tag verschwinden. Harmlos, denkt er noch. 2 Tage später aber bricht das Fieber aus. Carrion schreibt: Seit gestern Abend Frösteln, heute Fieber, starke Kopfschmerzen, Gefühl großer Schwäche. Am 22. September ist er schwer krank. Das Fieber steigt, die Haut verfärbt sich gelb und sein Urin ist dunkelbraun. Die Verfärbung rührt von einem massiven Zerfall roter Blutkörperchen, einer Hämolyse, her. Carrion zeigt das Vollbild des Oroya-Fiebers. Nun ist zwar klar, dass Carrion mit seiner Annahme recht hatte, aber genauso klar ist, dass sein Leben in Gefahr ist, denn unbehandelt ist die Krankheit zu dieser Zeit in über 50, manchmal bis zu 90% der Fälle tödlich. Trotzdem diktiert er weiter. Er will beweisen, was bisher nur vermutet wurde: dass die Warzenkrankheit und das Oroya-Fieber 2 Phasen derselben Krankheit sind. Am 26. September ist er zu schwach, um selbst zu schreiben. Seine Freunde führen das Tagebuch für ihn fort. Sie dokumentieren den Fieberverlauf, die zunehmende Blutarmut und seinen Verfall. Es ist eine bedrückende Szene. Ein sterbenskranker junger Pionier, wenn man so will, und seine Kommilitonen, die nicht nur Beobachter und Pfleger, sondern auch mitschuldige Beteiligte sind. Carrions Zustand verschlechtert sich rapide. Ende September wird er in die Maison de Santé, das französische Krankenhaus in Lima, verlegt. Dort versucht man, ihn mit Eisenpräparaten, Chinin und Sauerstoff zu behandeln. Nichts hilft. Am 4. Oktober beschließt eine Krankenhauskommission eine Bluttransfusion. Das ist ein extrem riskanter Schritt in einer Zeit, in der Blutgruppen noch unbekannt sind. Doch Carrion stirbt am 5. Oktober 1885, bevor die Transfusion durchgeführt werden kann. Der Tod löst in Lima eine Welle der Anteilnahme aus. Viele sehen in ihm einen Märtyrer, manche sogar einen Helden. Für seine Freunde gibt es ein juristisches Nachspiel. Man versucht, sie wegen Beihilfe zum Mord anzuklagen. Doch der öffentliche Druck ist zu groß, die Anklage wird fallen gelassen. Und wenige Jahre später erklärt ein Gesetz Carrion offiziell zum Nationalhelden. Die Krankheit trägt in Peru sogar seinen Namen: Carrion-Krankheit. Später, 1909, entdeckt der Arzt Alberto Leonardo Barton die Erreger. Winzige, stäbchenförmige Bakterien, die heute als Bartonella baciliformis bezeichnet werden. Sie werden durch Sandmücken übertragen, die in den Tälern der peruanischen Anden vorkommen. Wie schon erwähnt, war die Krankheit früher in bis zu 90% der Fälle tödlich. Heute, mit moderner Therapie, liegt die Sterblichkeit unter 1%. Doch Ausbrüche gibt es bis heute, zuletzt in den 1990er Jahren. Daniel Carrion hat nie seinen medizinischen Abschluss erhalten und auch nie eine wissenschaftliche Publikation verfasst. Und doch erinnern in Peru ein großes Krankenhaus, eine Universität und eine Provinz an ihn. Man hat ihn auf Briefmarken verewigt und Denkmäler für ihn errichtet. Für viele Peruaner ist er mehr als ein Medizinstudent. Er ist ein Symbol für Mut und Hingabe an die Wissenschaft bis hin zur Opferbereitschaft. Aus heutiger Sicht wirkt sein Selbstversuch allerdings verantwortungslos. Den eigenen Körper einem potenziell tödlichen Erreger auszusetzen, ist auch im Namen der Wissenschaft unethisch und inakzeptabel, denn es setzt ja einen Maßstab, der zur Nachahmung verführt. Ganz unabhängig davon, ob sich eine These im Nachhinein bestätigt oder nicht. Carrions letzte Aufzeichnungen, von Freunden ergänzt, sind eindringlich. Kurz vor dem Ende heißt es: Ich fühle, dass meine Kräfte schwinden, aber die Beobachtung muss fortgesetzt werden. Es sind Worte, die ihn in Peru bis heute zum Märtyrer gemacht haben. Aber wir verlassen jetzt den Erreger der Anden und wenden uns dem Schmerz zu. Wenn ihr heute eine Operation habt, dann ist es fast selbstverständlich, dass ihr dafür eine sichere Narkose oder Betäubung bekommt. Vollnarkosen, Regionalanästhesien und Spinalanästhesien, all das gehört längst zum Standard. Doch um 1900 war das noch anders. Betäubungsmittel gab es zwar schon, Äther und Chloroform wurden seit Mitte des 19. Jahrhunderts eingesetzt. Sie ermöglichten die ersten großen Operationen ohne Schreie und Krämpfe, aber sie bargen gewaltige Risiken. Viele Patienten starben schlicht an den Nebenwirkungen. Und jetzt müssen wir erst einmal Klarheit in das Medizinerlatein bringen. Rückenmark und Knochenmark sind nicht dasselbe. Das Knochenmark ist so eine Art rotes Gelee, das in den Knochen mittendrin steckt und die Blutzellen bildet. Es hat nichts mit Schmerzwahrnehmung oder Querschnittslähmungen zu tun. Also können wir das hier auch schnell wieder vergessen. Das Rückenmark allerdings verläuft zwar in einem Kanal durch lauter runde Durchgänge in der Wirbelsäule, aber hat mit Knochen überhaupt nichts zu tun. Stellt euch das Rückenmark wie ein dickes Kabel mit ganz vielen dünnen Kabeln innen drin vor. Diese dünnen Kabel sind Nervenbahnen, die entweder Impulse vom Körper zum Gehirn leiten, zum Beispiel, aua, Hand auf Herdplatte tut weh, oder vom Gehirn zum Körper, zum Beispiel, zieh die Hand von der Herdplatte weg. Wenn wir das Rückenmark jetzt von oben nach unten verfolgen, dann treten immer zwischen den Wirbelkörpern Nervenbahnen aus dem Rückenmark aus oder ein, je nachdem, ob nun Informationen rausgehen oder reinkommen sollen. Und ganz unten, auf der, ich will's mal so nennen, Hexenschusshöhe, sind die paar wenigen Nervenbahnen, die dort noch übrig sind, nicht mehr zum Rückenmark zusammengebündelt, sondern verlaufen frei. Und jetzt wird es noch einmal ganz wichtig. Wenn jetzt also eine Nadel weiter oben in den Kanal einsticht, dann trifft sie das Rückenmark, das nicht ausweichen kann. Das ist nicht gut. Sollte jedoch eine Nadel im Lendenwirbelsäulenbereich auf die frei im Nervenwasser schwimmenden Nervenbahnen treffen, dann können die ausweichen. Jetzt versteht ihr vielleicht auch, warum ich immer zusammenzucke, wenn ich irgendwo den Begriff Rückenmarkspunktion höre. Meistens ist das vollkommener Blödsinn. Und ihr kennt nun auch den kleinen, aber feinen Unterschied. Eine Kleinigkeit solltet ihr noch erfahren. Und dann können wir voll in diese Geschichte der Medizin einsteigen. Unser Gehirn ist von Hirnwasser umgeben, unter anderem, um Stöße abzumildern. Was aber viele nicht wissen, genau dieses Hirnwasser ist genau dasselbe, was man auch Nervenwasser nennt. Und genau dieses Hirnwasser fließt in kleinen Portionen durch ein großes Loch an unserer Schädelbasis in den Wirbelkanal und befindet sich dort um das Rückenmark und im Lendenwirbelsäulenbereich um die Nervenwurzeln herum, umgeben von der Hirnhaut, damit es da bleibt und nicht wegfließt. Behaltet das mal im Kopf, das brauchen wir gleich noch. Und nun geht es los. Bühne frei für August Bier. Bier ist kein Außenseiter, sondern ein hoch angesehener Chirurg. 1861 geboren, studiert er in Berlin und Leipzig, arbeitet unter anderem bei Friedrich von Esmarch in Kiel, einem der berühmtesten Chirurgen seiner Zeit. Später wird er Professor und sogar der Leibarzt Kaiser Wilhelms II. Doch 1898, als er gerade einmal 37 Jahre alt ist, steht er noch am Anfang seiner Karriere. In diesem Jahr wagt er einen Schritt, der die Geschichte der Anästhesie verändern wird. Und das im wörtlichsten Sinn am eigenen Leib. Die Grundidee ist simpel. Wenn man eine kleine Menge Kokain, also Betäubungsmittel, nicht lokal unter die Haut spritzt, sondern direkt in den Spinalkanal, also Wirbelkanal, injiziert, könnte man damit den gesamten Unterkörper betäuben. Heute würden wir Spinalanästhesie sagen. Damals aber ist das völliges Neuland. Am 16. August 1898 führt Bier die ersten 6 Spinalanästhesien bei Patienten durch. Er injiziert Kokain in den Lendenwirbelkanal. Das Kokain blockiert die Nervenleitung und tatsächlich, die Patienten können große Operationen an den Beinen ertragen, ohne Schmerzen zu spüren. Doch es gibt Nebenwirkungen. Übelkeit, Kopfschmerzen oder auch Kreislaufprobleme. Bier ist nicht sicher, ob die Methode praktikabel ist. Was tun, wenn man Zweifel hat? Heute würde man klinische Studien durchführen. Solche standardisierten Studienformen existieren um 1900 jedoch noch nicht. Und daher entscheidet sich Bier 1898 für einen anderen Weg. Am Abend des 16. August 1898 ist es soweit. Bier und sein Assistent Dr. Hildebrand wollen es wissen. Wirkt die Spinalanästhesie wirklich zuverlässig? Also bereiten sie eine Injektion vor. Bier selbst soll das Mittel bekommen. Hildebrand sticht ihm eine Hohlnadel zwischen die Lendenwirbel. Doch der Versuch misslingt. Die Nadel sitzt nicht richtig. Also tauschen die beiden die Rollen. Jetzt ist Bier derjenige, der die Spritze ansetzt, bei seinem Assistenten Hildebrand. Diesmal klappt es. Bier injiziert eine kleine Menge Kokain in Hildebrands Spinalkanal. Nach kurzer Zeit ist der Unterkörper des Assistenten taub. Er kann nicht mehr stehen, spürt keine Schmerzen mehr. Doch damit ist der Versuch noch lange nicht vorbei. Bier beginnt, die Wirkung zu testen. Systematisch prüft er, welche Reize Hildebrand noch spürt. Er drückt eine brennende Zigarette auf dessen Haut. Keine Reaktion. Er rammt eine Nadel in den Oberschenkel. Keine Reaktion. Er schlägt mit einem Hammer auf das Schienbein. Hildebrand fühlt nichts. Sogar eine Zange, die er kräftig in die Haut bohrt, bleibt ohne Schmerzempfinden. Es wird sogar behauptet, er habe ihm Schmerzen am Hoden zugefügt. Ebenfalls ohne Effekt. Hildebrand lacht, so bizarr das klingt. Später am Abend wechseln die beiden noch einmal die Rollen. Auch Bier selbst bekommt eine Injektion. Diesmal erfolgreich. Auch er ist vom Unterleib abwärts betäubt und lässt dieselben Tests über sich ergehen. Doch die Euphorie hat einen Preis. Schon in der Nacht entwickeln beide schwere Kopfschmerzen, Übelkeit und Schwindel. Bier notiert akribisch die Symptome. Seine Beschwerden halten sogar über 2 Wochen an. Typisch für das, was wir heute als postpunktionelles Syndrom kennen. Also Syndrom nach dem Einstich. Und da ihr euch jetzt auskennt, werdet ihr auch sofort den Entstehungsmechanismus der Kopfschmerzen verstehen. Zu dieser Zeit gibt es noch nicht so feine Nadeln. Nach dem Rausziehen der Nadel kann sich das Loch in der Hirnhaut nicht gleich von selbst verschließen, weil es ja ein ziemlich großes Loch ist. Also entsteht ein Nervenwasserleck. Das Nervenwasser fließt kontinuierlich in das umgebende Gewebe und fehlt dann oben im Gehirn als Hirnwasser. Und genau das macht diese fiesen Kopfschmerzen. Trotz Nebenwirkungen. Der Beweis ist erbracht. Die Spinalanästhesie funktioniert. 1899 veröffentlicht Bier seine Ergebnisse in der Deutschen Zeitschrift für Chirurgie. Zum ersten Mal wird eine Methode beschrieben, die es erlaubt, große Operationen unterhalb des Bauchnabels schmerzfrei und ohne Vollnarkose durchzuführen. Das ist in der nüchternen Welt der Mediziner ganz schön spektakulär. Und klar, die Reaktionen sind gemischt. Einige Kollegen sind begeistert. Andere halten die Methode für zu riskant. Und tatsächlich, in den ersten Jahren gibt es immer wieder schwere Komplikationen. Nicht selten wird zu hoch dosiert. Manchmal wird durch die zu hohe Punktion versehentlich das Rückenmark verletzt. Doch die Grundidee setzt sich durch und das Verfahren wird verfeinert. Die Nadeln werden dünner, es werden andere Medikamente verwendet, die Patienten werden nach der Punktion flach gelagert, damit die Punktionsstelle entlastet wird. Heute gehört die Spinalanästhesie zu den wichtigsten Verfahren überhaupt. Sie wird zum Beispiel bei Kaiserschnitten und Operationen an den Beinen wie orthopädischen Eingriffen eingesetzt. Aber Millionen Patientinnen und Patienten profitieren davon jedes Jahr. Und die überwiegende Mehrheit hat danach keine Beschwerden. Für Bier selbst ist der Selbstversuch nur eine Episode. Er macht weiter Karriere, wird Professor in Bonn, später in Berlin. 1907 wird er Leibarzt des Kaisers. Im Ersten Weltkrieg organisiert er Lazarette. Auch sonst ist er ein ungewöhnlicher Kopf. Er interessiert sich für Holzbau, für Forstwirtschaft und auch für alternative Medizin. Er ist Mitbegründer der sogenannten Bierschen Hyperämietherapie, bei der man durch Stauung des Blutes die Heilung fördern wollte. Doch in die Geschichte eingehen wird er vor allem wegen jenes Abends im August 1898, als er und sein Assistent sich gegenseitig Kokain in den Rücken spritzten, um eine Idee zu überprüfen. wohlgemerkt in den Rücken, nicht in das Rückenmark. War es verrückt? Vielleicht. Mutig? Auf jeden Fall. Höchstwahrscheinlich beides. Bier wusste, dass das Risiko enorm war. Infektion, Blutung, Lähmung, all das hätte geschehen können. Aber irgendjemand ist nun mal der Erste. Und die Methode, die er damit begründete, hat Millionen Menschen vor unerträglichen Schmerzen bewahrt. Allerdings waren es nicht nur die waghalsigen Einzelaktionen, sondern manchmal auch weniger spektakuläre Selbstversuche, die die Medizin voranbrachten. In diesem Fall geht es um eine Krankheit, die ganze Generationen in Angst versetzte. Und die Frage, ob man eine Therapie wagen konnte, die noch nicht erprobt war. In den 1940er und 50er Jahren war Polio, die Kinderlähmung, eine der gefürchtetsten Krankheiten überhaupt. Sommer für Sommer kam es zu neuen Ausbrüchen. Bilder gingen um die Welt. Kinder, die plötzlich nicht mehr laufen konnten. Jugendliche, die im Rollstuhl landeten. Erwachsene, die in eisernen Lungen atmen mussten. Riesigen Maschinen, die den Brustkorb künstlich bewegten, weil die Atemmuskulatur gelähmt war. Die Zahlen waren erschreckend. Allein in den USA erkrankten 1952 über 57.000 Menschen, davon 21.000 mit bleibenden Lähmungen. Mehr als 3.000 starben. Die Krankheit traf anscheinend wahllos gesunde Kinder und junge Erwachsene. Keine Behandlung half. Die Angst war so groß, dass Schwimmbäder geschlossen wurden, Kinder nicht mehr auf Spielplätze durften, Eltern ganze Sommer über in Panik lebten. Und wenn ihr nachspüren wollt, wie sich diese Angst vor Polio im Alltag angefühlt hat, dann empfehle ich euch einen Roman, Nemesis von Philipp Roth. Er erzählt von einem Sommer, in dem die Kinderlähmung eine amerikanische Kleinstadt heimsucht. Eindringlich, beklemmend und literarisch meisterhaft. Polio war nicht nur eine medizinische, sondern auch eine gesellschaftliche Katastrophe. In dieser Situation arbeitet Jonas Salk, ein Arzt und Virologe in Pittsburgh. Geboren 1914 als Sohn russisch-jüdischer Einwanderer in New York, hat er sich zielstrebig durch Studium und Ausbildung gearbeitet. Nun will er einen Impfstoff gegen Polio entwickeln. Die Theorie ist klar. Polio wird durch ein Virus verursacht, das in drei Haupttypen auftritt. Wer eine Infektion übersteht, ist lebenslang immun. Wenn man also eine sichere, inaktivierte Form des Virus injizieren könnte, müsste das den Körper schützen, ohne die Krankheit auszulösen. Doch der Weg ist voller Skepsis. Viele Forscher halten einen inaktivierten Impfstoff für unsicher oder unwirksam. Der Wettlauf um eine Lösung ist erbittert und die Öffentlichkeit drängt. Salk und sein Team arbeiten jahrelang an der Herstellung und Inaktivierung des Virus. 1952 testen sie den Impfstoff erstmals an Affen. Mit Erfolg. Doch der entscheidende Schritt steht noch aus. Würde er auch beim Menschen wirken? Salk weiß, dass er handeln muss, dass andere Menschen diesen Impfstoff nicht annehmen werden, wenn er ihn nicht als erstes probiert. Also spritzt er sich im Frühjahr 1953 das Präparat. Kurz darauf auch seiner Frau Donna und seinen drei Söhnen. Schwere Nebenwirkungen bleiben aus. Und die Blutuntersuchungen zeigen, dass Antikörper gegen Polio in ihrem Blut nachweisbar sind. Der Impfstoff funktioniert also. Nach diesem Schritt beginnt die wohl größte Impfstudie, die es bis dahin gegeben hat. Ab 1954 nehmen über 1,8 Millionen Kinder in den USA daran teil. Die sogenannten Polio-Pioniere. Manche bekommen den Impfstoff, andere ein Placebo. Die Auswertung dauert Monate. Im April 1955 wird das Ergebnis bekannt gegeben. Der Impfstoff ist sicher und wirksam. Es ist der 10. Todestag des nach einer angenommenen Polio-Infektion im Rollstuhl sitzenden ehemaligen US-Präsidenten Franklin D. Roosevelt. Die Nachricht löst Jubelstürme aus. In Schulen läuten die Glocken, Menschen tanzen auf den Straßen. Salk wird über Nacht zum Volkshelden. Zeitungen drucken sein Porträt, Radio und Fernsehen berichten in Endlosschleifen. Ein Detail macht Salk zusätzlich populär. Er meldet kein Patent an. Der Impfstoff soll nicht Eigentum einer Firma sein, sondern allen gehören. Auf die Frage eines Journalisten, wem der Impfstoff gehöre, antwortet er: Nun, den Menschen. Es gibt kein Patent. Könnten Sie die Sonne patentieren? Dieser Satz macht ihn unsterblich. In den folgenden Jahren ging die Zahl der Poliofälle dramatisch zurück. Innerhalb eines Jahrzehnts war die Kinderlähmung in den USA fast ausgerottet. Später kam noch ein oraler Lebendimpfstoff hinzu, entwickelt von Albert Sabin, der die Kampagne weltweit beschleunigte. Wir erinnern uns alle an das Stück Zucker mit dem Tropfen drauf. Aber der Grundstein war gelegt. Durch Salks Arbeit, durch seinen Selbstversuch, durch den Mut, den Impfstoff zuerst an sich und seiner Familie zu erproben. Er starb 1995 in Kalifornien. Sein Name ist bis heute Synonym für Aufrichtigkeit in der Medizin. Ein Forscher, der nicht Ruhm oder Geld suchte, sondern eine Krankheit besiegen wollte. Und in der Geschichte der Selbstversuche ist er ein besonderer Fall. Nicht spektakulär wie eine Herzkatheterisierung, nicht tragisch wie Carillons Tod, sondern leise, beharrlich und entschlossen. Ein Arzt, der sagte: Wenn ich anderen Menschen diesen Impfstoff geben will, dann gebe ich ihn zuerst mir selbst und meinen Kindern. Das ist wirklich aller Ehren wert. Aber als Mutter dreier Kinder läuft es mir schon kalt den Rücken runter. Wie hätte man seinen erweiterten Selbstversuch wohl beurteilt, wenn eine schwere Komplikation eingetreten wäre? Andererseits hat er mit diesem Impfstoff Millionen von Menschen vor einer schrecklichen Krankheit bewahrt. Und damit schließt sich der Kreis. Wir haben Ärzte und Forscher begleitet, die bereit waren, den eigenen Körper aufs Spiel zu setzen. Aus Neugier, aus Überzeugung, aus Verzweiflung oder aus Verantwortungsgefühl. Oder einer Mischung aus allem. Manche scheiterten, manche starben, manche erhielten den Nobelpreis. Heute schützen klare Regeln, gesellschaftliche Verantwortung und ein veränderter Zeitgeist davor, dass Forscher ihr eigenes Leben aufs Spiel setzen. So sind solche Selbstversuche Geschichte. Und das ist gut so. Doch eines sollten wir nicht vergessen. Ohne sie wäre die Medizin nicht da, wo sie heute steht. Und die vielen Bilder gelähmter Kinder gehörten nicht zur Vergangenheit. Das war Geschichten der Medizin, wo Vergangenheit, Forschung und menschliche Schicksale aufeinandertreffen. Ob weltbewegend oder ganz persönlich. Die nächste Geschichte wartet schon. Bis dahin, bleibt gesund.